23 Börse People. And now, season 7. Presented by Fruits. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 7, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 7 ist Reinhard Friesenbichler, Pionier in der nachhaltigen Denke bei Investments und Management. Er hat 1997 die RFU gegründet, ist Entwickler des Phoenix Index und war früher in der Schnittmenge zwischen Sport und Kapitalmarkt tätig. Ein Wunschgast. Servus, lieber Reinhard, bei mir im Studio.
Servus, lieber Christian.
Wir haben ja immer Punkte drinnen, wann haben wir uns kennengelernt, wann hast du dich selbstständig gemacht. Ihr habt da schon einiges jetzt erwähnt, nicht das Kennenlernen, die Selbstständigkeit mit der RFU, aber Werdegang und Karriere-Podcast. Ich interessiere mich jetzt sehr für deine Early Years, wie ist es bei dir losgegangen und wie ist es dann letztendlich zur RFU gekommen?
Ich wusste immer, mein Beruf muss was mit Börse zu tun haben. Schön. Also insofern habe ich Betriebswirtschaft studiert, wie sich's gehört. Habe mich auch schon recht frühzeitig, nämlich noch so in der ersten Boomphase der Wiener Börse, also in den späten 80ern, mit Aktien beschäftigt. Und wie es dann darum ging, mein Diplomarbeitsthema zu finden, schien mir plötzlich die Börse allein ein bisschen zu einseitig. Und ich bin dann, ich weiß nicht mehr wo, auf den Begriff des Ökofonds gestoßen. Und ich habe mich immer für Naturwissenschaften, für Ethik, für Philosophie interessiert und habe dann einen Professor gefragt, ob er eine Diplomarbeit zum Thema Ökofonds betreuen würde. Und seine Antwort war, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber ja, das klingt spannend, das mache ich. Mhm. Und es war gleichzeitig auch ein Firmenauftrag. Das hat dem Ganzen dann auch eine Zusatzmotivation gegeben, was Qualität betrifft. Und ich bin dann, um zu recherchieren, wir schreiben jetzt das Jahr 95, in die USA gefahren, um die Gurus der SRI-Szene, der Socially Responsible Investment-Szene, zu besuchen.
Okay, jetzt wollte ich dir die Begriffserklärung abbringen, aber du hast das gemacht. Genau, dankeschön.
Proaktiv.
Danke, genau, vorausdenkend. Ja. 95, okay, USA.
Und aus dieser Diplomarbeit wurde dann mein Beruf. Völlig übergangslos. Also ich war mit der Arbeit fertig und habe dann wenige Monate später die Chance bekommen, für einen Schweizer Asset Manager den ersten Ethikfonds des deutschsprachigen Raumes aufzulegen. Also wirkliche Novität, gab es bis dahin eigentlich nur im angloamerikanischen Raum. Und das war dann mein Einstieg in die Selbstständigkeit.
Und das ist dann eben 1997 durch die Gründung der RFU. Du heißt Reinhard Friesenbichler, RF ist damit hergeleitet. Das U ist, glaube ich, auch nicht schwer, aber bitte auch eigene Worte zur Namensgebung.
Gut, das U ist relativ langweilig. Das kommt von Unternehmensberatung, ohne jetzt Unternehmensberater im klassischen Sinn zu sein. Aber meine Anfrage damals bei der Wirtschaftskammer, was ist denn das für ein Gewerbe da mit der Nachhaltigkeitsanalyse?
Genau, die waren alle einigermaßen
so ungefähr, ahnungslos und dann gibt es den schönen Resttopf der Unternehmensberater.
Und das war schon von Anfang an klar, dass du in Ethik, Nachhaltigkeit als Unternehmensgegenstand beratend gehst, ne?
Ja.
Ja. Bist irgendwie dann doch einer der echten Early Birds. Max Demel fällt mir noch ein, der auch sehr, sehr früh dabei war. Und dann eigentlich ihr beide seid eigentlich diejenigen gewesen, die sich das schon im alten Jahrtausend getraut haben irgendwie und Erfolg damit gehabt haben. Ne?
Er war noch eine halbe Generation vor mir dran und war auch ein wichtiger Unterstützer meiner damaligen ersten Flugversuche.
Und er war auch Gast und ich werde die Folge mit ihm verlinken. Das war eine schöne Folge, wo wir über viele lässige Sachen gesprochen haben. 1997, würdest du sagen, auch du, obwohl der Max eine halbe Generation früher war, warst damals deiner Zeit noch voraus oder war das genau Time to Market?
Eine Forschungsfrage in meiner Diplomarbeit war, wie hoch ist denn der Marktanteil von diesen SRI-Fonds?
Ja.
Und ich hatte gehofft, wir sind schon Single-Digit, also prozentuell gesehen, was bei weitem nicht. 0,1
Also SDI, ist das nicht der Weltraumprogramm oder so? Gell? Spaß, ja genau, aber so ist es.
So viele wussten übrigens nicht, was der Unterschied zwischen ethisch und ethnisch heißt.
Okay,
das ist also ich hoffe, das ist mittlerweile besser geworden, aber ich habe oft was gehört von diesen ethnischen, ist gleich völkerkundlichen Investmentfonds.
Bildung ist ein haklicher Punkt einfach, ja, weil das Wort Ethik und ethnisch waren damals auch nicht neu, ne? muss man schon sagen. Und jetzt wird es irgendwie für mich spannend, wir sind jetzt 1997, du hast die Firma gegründet, ich war 1997 schon beim Wirtschaftsblatt und ich baue auch immer ein, wann haben sich mein Gast, mein Vis-a-vis und ich kennengelernt und das war sie eigentlich und habe es auch nachrecherchiert, weil ich es im Archiv habe. Du warst 1999 mit dem Stefan Gary, einem wichtigen Wegbegleiter von dir, jetzt schwingen wir dann ein bisschen zum Sport, Gast bei mir im Wirtschaftsblatt, aber nicht in ethnischen oder ethischen Themen, sondern in einem Sportthema. Und ich habe mich natürlich wie ein Schneekönig gefreut irgendwie. Und damals ging es um Fußball und ein bisschen am Trend, dass sich Vereine irgendwie auch durchaus in Richtung Kapitalmarkt und Finanzmarkt aufgestellt haben. Bitte da ein paar Worte zum Stefan Gary und du weißt das eh, wir haben es auch im Vorgespräch, was wir damals geredet haben und ich schreiben durfte.
Naja, der Stefan Gary ist ein langjähriger Freund und Studienkollege und wir sitzen eines Abends so als frisch gefangte Magister bei einem Bier, wie sich's gehört. Und haben uns überlegt,
nur,
das weiß ich nicht mehr so genau, das muss ist ich gestehen.
Fast, okay, schaue ich da nicht, ja genau. Ja.
Okay. Und die Überlegung war, welche Branchen spielen eigentlich eine durchaus bedeutsame Rolle in unserer Gesellschaft, aber agieren am Professionalitätsniveau von Schwammerlzüchtervereinen? Und dann ist uns der Fußball eingefallen.
Das war damals sicher noch so und wie ist es heute? Jetzt mache ich gleich einen Sprung. Weil ich das Thema nicht immer wieder zurückkehren kann. Hat sich was getan in den letzten 25 Jahren?
Da hat sich sicher was getan. Also alles, was jetzt Finanzmanagement betrifft, professionelles Marketing und so weiter. Also den Schwammerlzüchterverein, den gibt's halt im Profifußball ganz sicher nicht mehr.
Ja.
Aber die Erlebnisse, die ich jetzt hier gar nicht ausplaudern kann und möchte, die man in den 90er Jahren noch gemacht hat, die waren schon sehr lustig. Ja.
Ich habe mir die zwei Geschichten durchgelesen, die wir damals gemacht haben. Es waren zwei große Geschichten, also wir haben auch den Platz im Wirtschaftsblatt bekommen und in einer ging es zum Beispiel um börsennotierte Fußballvereine und da ging es auch darum, dass damals gerade ein Trend war, dass Vereine Corporate Sparbücher auflegen und da gab es die Anekdote und ich habe geschrieben, Manchester City hat ein blaues Sparbuch, Manchester United hat ein rotes Sparbuch und der viel kleinere und sportlich erfolglosere Verein City, ja, aus heutiger Sicht der Wahnsinn eigentlich, ja, zahlt ein 0,5% mehr und trotzdem würde nie ein United-Fan ein blaues Sparbuch nehmen. Ja. Lustig, dass ich sowas gibt's glaube ich gar nicht mehr, die Sparbücher mehr, also auch mit, aber wie auch immer. Und wir haben dann gesprochen über einen Ansatz, den ihr beide da spannend ins Spiel gebracht habt, Sporting Value, Business Bundesliga wolltet ihr machen, auch da ein paar Worte, lieber Reinhard, dazu bitte.
Naja, das Sporting Value ist vom Begriff her durchaus aus meiner Nachhaltigkeitswelt abgeleitet, nämlich Shareholder Value, Stakeholder Value, Sporting Value. Also die Überlegung war, wer sind denn so die spezifischen Stakeholder-Anspruchsgruppen im Sport? Ja? Der Spieler, der Fan, der Trikotsponsor und so weiter, die Medien etc. Und da haben wir eben versucht, diese Stakeholder-Denke ein Stück weit sportspezifisch auszurollen. Und die zweite Idee, weil du die Business-Bundesliga ansprichst, das war eben damals unser Kontakt zur österreichischen Bundesliga, wir wollten eine parallele Wertung ins Leben rufen, wo nicht die Punkte und die Tore zählen, sondern die wirtschaftliche Effizienz. Also nicht das höchste Budget, sondern wer macht pro Million Schilling damals noch Budget die meisten Punkte.
Spannend. Und hätten wir euch die Budgets verraten, um diese Tabelle machen zu können überhaupt?
Von ungefähr der Hälfte der Clubs, was ich mich erinnern kann, gab es so gemunkelte Zahlen. Okay. Also man hatte grob eine Ahnung. Und soweit ich mich erinnern kann, in unserem Pre-Check hätte damals Ried gewonnen.
Ja. Wahnsinn. Ried. Hoffmann. Ja, oder? Ja. dass die Bundesliga gehalten werden kann. Und momentan in der zweiten Bundesliga ist Nummer 1 GAK. Auch da gibt es einen Bezug zum Stefan, glaube ich. Wir haben immer wieder über den GAK geredet und der Stefan war ja dann auch, glaube ich, Funktionär beim GAK, oder? Später dann.
Richtig, der Stefan ist dann Gegensatz zu mir, ist Stefan Gary dann im Sportmanagement geblieben, ging dann nach Hamburg und kam dann zurück nach Graz und wurde Manager beim GAK. Aber ursprünglich war der GAK tatsächlich das Zielobjekt unserer ersten Akquisitionsversuche mit unserem Sporting Value Konzept. Mhm. Wir sind dann damals beim GAK gescheitert.
War das damals Svetic Jahre oder so?
Ja.
Ja, okay, spannend.
Richtig, das war Peter Svetic. Ja. Und sind dann aber über Toni Bichler bei der Austria Salzburg gelandet.
Okay.
Ja. Das war 99.
Noch ohne Mateschitz natürlich,
ist klar. Noch lange ohne Mateschitz. Ja. Das war damals nur Rudi Gwenberger.
Und ja, war auch eine gute Ära, ne? Kann man sagen. Genial.
Es war das Ende einer guten Ära. Ja. Da waren die fetten Jahre waren dann vorbei, genau. So Mitte der 90er. Und dann hat man gemerkt, oh, dass irgendwie das Budget und die Kosten sind hoch geblieben, die Umsätze gehen zurück. Wir brauchen irgendeine neue ökonomische Lösung und das war dann das Motiv, uns da anzuheuern.
Die zweite Geschichte, die wir gemacht haben, Weihnachtsmann Stronach. Das ist ja, ich habe es gelesen und gedacht, da war doch was. Der hat ja Ideen gehabt, auch für die Bundesliga und wollte damals, glaube ich, der gesamten Liga irgendwie unter die Arme greifen. Hast du da noch ein paar Memories dazu? Ich habe euch natürlich gleich wieder als Gäste eingeladen. Den Stefan und dich. Ich glaube, der Stronach wollte damals alle Vereine sponsern irgendwie. Und du hast dann gesagt, ich habe die Geschichte heute gelesen, dass bis auf Rapid damals wird das wohl auch jeder brauchen können, das Geld.
Das war ganz sicher so, dass es jeder gebraucht hat. Ich glaube, aus dem ganz breiten Füllhorn wurde dann nichts. Ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Aber es haben dann einzelne Vereins Obmänner bei ihm angeklopft und den meisten ist dann auch ein bisschen was aus dem Füllhorn zugute gekommen. Aber das war halt alles nicht nachhaltig. Ja, das waren so und Unterstützungen ohne großartige Zielvereinbarungen.
Ja. Nachhaltig ist natürlich das Stichwort, dass wir dann die letzten zwei Drittel, die langen zwei Drittel noch von dieser Podcast-Aufnahme sprechen werden. Abschließend noch zum Sport. Wie nachhaltig ist deiner Meinung nach der Sport mit all seinen Facetten wie Sportstätten, Bau und so weiter und so fort?
Schwere Frage. Es ist eine schwierige Frage, vor allem es kompakt zu beantworten. Ja. Ich sehe das Thema des Wintersports bzw. des Wintertourismus, das geht ja dann Hand in Hand, durchaus kritisch. Also da brauchen wir auf jeden Fall völlig neue Philosophie hier in Österreich. Ansonsten jeder Sport, der Breitensport tauglich ist, ist mir grundsätzlich sehr sympathisch. Ja? Und darum bin ich auch kein Fan der Formel 1, weil das ist nicht duplizierbar auf jeden Gymnasiasten und jeden Lehrling. Aber bei Sportarten wie Laufen, wie Fußball etc., da gibt's die Möglichkeit mit ganz niedrigen, auch ökonomischen Eintrittsbarrieren, den Sport einfach auch als Freizeit, als gesunde und sinnstiftende Freizeitaktivität auszuüben. Und das gefällt mir.
Jetzt noch so eine nicht vorbesprochene Frage. Wie sehr spielt Gesundheit der Menschen, der Bevölkerung eines Landes, der Menschheit überhaupt in ESG rein, deiner Meinung nach?
Spielt stark hinein. Du kennst das Konzept der SDGs, der Sustainable Development Goals, diese 17 großen Herausforderungen der Welt. Da ist Gesundheit ein Ziel davon.
Mhm. Und zu Recht.
Absolut zu Recht. Und vielleicht nur ein zweiter Bezugspunkt. Wir in unserem Unternehmen, wir raten ja auch Länder, also nicht nur Unternehmen, nicht nur Rohstoffe, sondern auch Staaten.
RFU ratet Staaten.
Wir raten 170 Staaten der Welt, also fast alle.
Okay.
Und da ist natürlich die Indikatorengruppe Gesundheit wichtig. Und das beginnt beim Body Mass Index, reicht bis zu Zahnärzte pro 1000 Einwohner und endet bei psychosozialen Gesundheitsindikatoren.
Spannend, was du alles machst. Und ich bin jetzt auch weg vom Sport, aber danke für den langen Exkurs. Er passt auch in die Zeitschiene, weil es eben früher war in unserem Kontakt. Und ich mache jetzt einen Sprung ins Jahr 2005. Da hat die Wiener Börse im Jahrhundertboom, der von 2002 bis 2007 gedauert hat und von 1000 auf 5000 ATX-Punkte geführt hat, in der Mitte den Phoenix mal genannt. Ich weiß gar nicht, wann die Wiener Börse eingestiegen ist. Ich glaube gar nicht zu Beginn, aber du hast so eine ganz extreme Founder-Early-Bird-Rolle beim Phoenix. Entwickler, habe ich gesagt. Bitte auch da eigene Worte dazu.
Ja, der Phoenix hat eigentlich eine Verknüpfung mit meiner damaligen Amerika-Recherchereise, weil ich habe damals einen der Pioniere getroffen, das war Peter Kinder aus Boston, und der hat den Domini Social Index gegründet. Das war in den frühen 90ern. Und das war eigentlich der erste nationale Nachhaltigkeitsindex. Und der war auch immer wieder wichtige Argumentation, weil an dem hat man gesehen, Nachhaltigkeit ist ja gar kein Ertragsnachteil. Im Gegenteil, ja, der hatte immer ein bisschen eine bessere Performance und das bei ungefähr gleicher Standardabweichung, also für die Profis, das hält auch risk-adjusted. Und den Beweis wollte ich eigentlich auch für Österreich antreten. Und das war die Urmotivation, diesen Phoenix-Index zu gründen.
Phoenix mit V, weil die VBV vis-à-vis am Donaukanal eine wesentliche Rolle spielt und das von Anfang an, glaube ich, auch sehr stark mitgetrieben hat. Und punkto Performance braucht sich ja auch dieses Phoenix-Baby nicht verstecken gegen den ATX. Ne? Ist auch vorne.
Richtig, also nach mittlerweile, jetzt muss ich kurz rechnen,
wir sind im 18. Jahr,
genau. Ja. Wir haben eine annualisierte Outperformance von 1,1% pro Jahr.
Bei der gleichen Dividendenregel oder bei einer ATX?
Wir haben ansonsten die ganz gleiche Indexmathematik wie der ATX Prime. Also da gibt es keine sonstigen Faktoren, die da reinspielen.
Also ihr rechnet die Dividenden auch nicht rein.
Beides im Reisindex.
Das muss ich dann natürlich immer fragen und ist auch wichtige Wissensvertiefung. Wie stark unterscheidet sich jetzt in dem kleinen österreichischen Markt der Phoenix, der ja auch aus 20 Titeln immer wieder besteht, mit kleinen Abweichungen vom ATX in der Zusammensetzung her, in der Zeitreihe so ungefähr? Ist das, wie deckungsgleich sind die Dinger? Weil du hast ja doch ordentliche Outperformance analysiert.
Unser Basisuniversum sind alle im Fließhandel befindlichen österreichischen Titel.
Also Prime. Ja.
Also Prime Market. Ja. Und in Ausnahmefällen dürfen wir ein paar ausgewählte sonstige, die einigermaßen marktgängig sind, also wo der Chart nicht ausschaut wie eine Kellertreppe, dazu nehmen. Und dieses Basisuniversum ist so ungefähr 60 Titel groß. Okay. Und unser Ziel war immer zu sagen, in die Nachhaltigkeitsselektion darf das beste Drittel. Und so, also ohne dass das eine fixe Quote wäre, aber es war immer so die Zielgröße, auf die wir hinschielen, dieses beste Drittel. Und davon, das kann ich jetzt aber nur schätzen, würde ich sagen, entstammt die Hälfte der Constituents dem ATX.
Okay. Und gibt es irgendwelche Werte, haben wir auch wieder nicht vorbesprochen, die in dieser langen Zeitreihe von 18 Jahren besonders nachhaltig positiv aufgefallen sind? Jetzt Wortspiel.
Wir haben zum 15-Jahr-Jubiläum so einen quasi vorläufigen Lifetime Achievement Award vergeben und den hat damals die Lenzing gewonnen.
Aus heutiger Sicht haben es nicht mehr ganz so weiter performt, glaube ich, auch mit den Palmers Handschuhen da und so weiter, was da gehabt haben, das ist ja auch nicht so relevant gewesen.
Wir haben sie dann ein Jahr lang tatsächlich wegen dem Skandal graduell zurückgestuft, aber tatsächlich nur graduell.
Aber im Index belassen.
Und ich denke, sie würden aus jetziger Sicht nach wie vor den Langstreckenrekord aufstellen.
Ja, absolut. Wir haben ja vor 5 Jahren gemeinsam auch ein Cover gemacht. Wir haben das auch wieder kindisch Drastil Rise Like a Phoenix getitelt, eben mit dem V. Und da haben wir ein Männermodel, den Michi Gstöttner, der auch für Versace geshootet hat und dort auf Plakaten all over the world gerannt ist, und den Andreas Bietesnich als kreative Kohl auf der Fotografengeschichte. Und in Wahrheit hast du damals Dinge gesprochen, die meiner Meinung nach heute auch alle noch gelten. Outperformance und so weiter und das spannende Universum, das auch das kleine Österreich da bietet. Eine Frage habe ich dir vor 5 Jahren gestellt, ist der Index über ein Zertifikat investierbar? Damals war es nicht der Fall, ist das jetzt der Fall?
Das ist leider immer noch nicht der Fall.
Da werden dann doch ein, zwei Werte drin sein, wo sich die Zertifikate-Emittenten vielleicht schwer tun, oder? Nehme ich an.
Das ist gar nicht der Punkt. Es gab früher mal einen Indexfonds drauf, ja. Also ganz am Beginn in den ersten Jahren. Das Problem ist eher, dass Investoren nicht mehr sehr gern diesen engen Fokus auf Österreich only haben. Ja, also so überhaupt dieser Länder-Approach ist ein bisschen abgelöst worden, eher durch ein Themendenke, durch eine Sektorenorientierung.
Bleibe ich beim Investieren. Wir haben über das Cover gesprochen mit dem Männermodel, mit dem Michi Gstöttner. Du hast auf der Homepage sehr stark den Punkt RFU-Models. Das sind jetzt keine Models in dem Sinne, sondern das sind Modelle, das sind Portfolios. Bitte auch da, ja, um was es dabei, ja, geht. Ich finde das total spannend nämlich.
Ja, also ich hoffe, die sind auch nicht allzu hässlich, unsere Models.
Ja, RFU-Models.
Ja. Ich nenne es auch manchmal unsere Maschinen.
Okay, ja, und da wird sich Kraftwerk freuen. Mensch, Maschine,
ja, Model. Genau, ja, Wahnsinn, genau, ja. Genau.
Scheiße, dass ich keinen Jingle habe. Bad word, ja.
Ja. Und wenn du so willst, und unsere Modelle sind, oder wir haben drei Maschinen. Die eine Maschine produziert Nachhaltigkeitsratings für Corporates, für Unternehmen. Die zweite Maschine, ich habe schon kurz erwähnt, produziert Staatenratings. Und die dritte Maschine ratet Rohstoffe. Also tatsächlich Commodities von Erdöl über Schweinebäuche bis Zink.
Und dann gibt's Kunden, die das spannend finden und Interesse haben, das zu erwerben, nehme ich an, oder? Das gehört zu eurem Geschäftsmodell.
Das Geschäftsmodell ist, dass dann wir unsere Rating-Universen an Asset Manager und Asset Owner verkaufen. Genau. Also wir werden niemals von den gerateten Entities bezahlt, sondern praktischerweise immer von Dritten.
Und hast du da auch ganze Portfolios, die investierbar sind als Musterportfolios im Vorschlag oder so?
Das ist auch typischerweise so. Also ja. Es wird einmal am Start vereinbart, was ist das Anlageuniversum eines Fonds, und dann screenen wir das Universum durch, und von den, ich erfinde jetzt Zahlen, vielleicht 300 Titeln im Basisuniversum sind dann 100 gut genug, um unseren Nachhaltigkeitsstatus qualified oder wenigstens medium zu erreichen. Und dieses nachhaltige Teiluniversum stellen wir dann auf quartalsweise abgedateter Basis den Kunden zur Verfügung.
Ich mache jetzt einen Sprung ins Jahr 2023. Ein Podcast-Kollege von mir, der auch in der Audio-CD-Podcast-Welt podcastet, der Josef Oberganschnick, hat jetzt schon 50 Folgen von seinen besprochenen Charts gesprochen. Lieber Josef, danke dafür. Der hat ein Buch vorgestellt, und da hat er dich als einen seiner Keynote-Speaker und Diskutanten dann im Panel eingeladen. Du hast da in, glaube ich, 10 Minuten so extrem dicht, fachlich, leibend und souverän, ich lobe dich jetzt, gesagt, schaffst das auch in 3 Minuten, das auf den Punkt zu bringen. Noch einmal für meine Podcast-Hörerinnen und Hörer, es war nämlich leibend, was du dort gesagt hast. Wir sprechen von der Wiener Börse, von der Säulenhalle, und es ist circa ein Monat her, glaube ich.
Ja, ja. Die 3 Minuten sind jetzt tatsächlich herausfordernd für eine Verdichtung, aber ich komme vielleicht auf die Kernaussage, um die es mir ging.
Sie ist schon 10 Sekunden weg.
Okay,
mehr Spaß.
Ja. Ja. Es ging mir um das Feindbild des bösen Investors. Ja? Und ich denke immer so an so Karikaturen aus den 20er Jahren, wo der Fettleibige im Spekulant, Nadelstreif, der böse Spekulant, der Kapitalist. Ja. Und dieses Bild existiert in den Köpfen der Menschen. Immer noch, interessanterweise. Und wenn ich das jetzt einem Praxischeck unterziehe, wer sind denn diese großen, fettleibigen Investoren? Dann schauen die plötzlich völlig anders aus.
Stimmt, ja.
Weil die Nummer 1 sind Pension Funds. Ja. Dann kommen Insurance Companies, die ihren Deckungsstock, ja, also letztlich auch im Kontext mit Privaten und Unternehmen, die sich versichern lassen, veranlagen, ja. Dann kommen interessanterweise in der Nachhaltigkeitswelt sehr früh Universitäten. Komisch, in Österreich fragt man sich, woher sollen Universitäten Geld haben? Haben sie hier auch nicht. Aber in Großbritannien und Amerika sind das oft Portfolien, die über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte aufgebaut wurden. Also das sind die großen Investoren. Und letztlich steht ja hinter jeder Pensionskasse Geld von privaten Personen.
Schön. Also das hat mich damals beeindruckt, beeindruckt mich jetzt wieder. Werde ich vielleicht auch in meinem Wissenspodcast, der jetzt dann bald starten wird, raussamplen und nochmal bringen. Und dann haben wir auch noch in der Vorstellung deiner Person ein bisschen Anekdoten gehört und da hast du unter anderem über deine erste Aktie gesprochen, die du gekauft hast. Und irgendwie hast du auf Wienerisch auch ein bisschen ein Schwein gehabt, glaube ich, oder? Rundherum.
Naja, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre musste man überhaupt nichts wissen von Börse. Stimmt. Einfach nur kaufen.
Genau.
Ja? Das war die Zeit, als die Wiener Börse wachgeküsst wurde. Fällt dir der Name dieses Gurus noch ein?
Der Jim Rogers. Danke. Dem wird's zugeschrieben und der Mike Lilacher hat ein Geschäftsmodell draus gemacht.
Ja? Genau.
Genau, Der Investment Biker war der Rogers. Und da gibt's, Entschuldigung, im Podcast bei mir jetzt schon 4, 5 Gäste, die das dem Rogers irgendwie wegreklamieren wollen, weil eigentlich war es dann die österreichische Community, die diesen einen Besuch, der dann medial so gehypt worden ist, dann, ja, ist ja wurscht, ja. Aber es wird in den Geschichtsbüchern Jim Rogers und stehen bleiben.
Gut, wer auch immer diese Blase aufgeblasen hat, ich war damals tatsächlich ein Profiteur und habe halt mit hart zusammengesparten studentischen 20.000 Euros oder 21 waren sie, weiß es noch ganz genau.
Euros oder Schilling?
Entschuldigung, das Schilling. Schilling, wir schreiben das Jahr 89.
Ja, was für ein Student.
Und konnte mir damit eine Aktie kaufen. Die Aktien waren damals vom Preis her nach der ersten Boomphase relativ schwer. Mhm. Und da hat eine Strabag hat 21.000 Schilling gekostet. Und die hat sich dann in den nächsten Wochen, ich weiß nicht mehr, aber jedenfalls grandios entwickelt. Und das war zu Weihnachten. Und zu Ostern habe ich dann aus den 21.000 Schilling 70.000 gemacht und ich habe mich für gut, wenn nicht genial gehalten.
Ja, schön, oder? Das ist doch eine wunderbare Geschichte und für die Leute, die jetzt vielleicht stocken, die Strabag ist 2007 an die Börse gegangen, aber war früher schon mal an der Börse auch als Bauholding und da gab es verschiedene Konstellationen, die in Österreich nicht so fremd sind. Und dann war noch was Leibendes da in der Wiener Börse. Ihr seid dann alle so zusammengestanden, 4 Experten, die alle lang dabei sind, alle so 30 Jahre im Markt. Und da waren 2 dabei, die auf aktives Investment setzen, privat, und 2, die auf passives Investment setzen. Ich habe dann immer getratscht natürlich und habe gesagt, ich bin aktiv, ich bin und so weiter. Was bist du, aktiv oder passiv als Investor?
Ganz eindeutig auf meiner Brust steht aktiv.
Schön. Das ist wunderbar. Und warum?
Weil ich nicht an effiziente Märkte glaube. Mhm. Aus meiner Sicht gibt es Informationsasymmetrien, aus meiner Sicht gibt es Ineffizienzen an Märkten und jemand, der Informationsvorsprung hat, kann die auch traden. Mhm. Und da kommt jetzt der Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit. Das, was wir tun, nämlich ein Unternehmen auf Nachhaltigkeit zu raten, versucht ja ein Stück mehr an Information über dieses Unternehmen zu gewinnen und so wird ja dann ein nachhaltiges Portfolio zusammengesetzt. Also nachhaltiges Investment korreliert immer mit einem aktiven Stil. Selbst wenn es ein ETF ist, ein passives Investment, so wurde der Index aktiv konzipiert.
Ja, das ist sehr spannend. Du hast auch Bücher geschrieben und warst beteiligt und da gibt es irgendeine Anekdote mit einem Nobelpreisträger sogar. Du hast ihn nicht gewonnen, den Nobelpreis, aber irgendwer anderer. Und wie war denn das?
Ja, Joseph Stiglitz hat ihn gewonnen, genau. Und wir haben ihn damals, das war ein Projekt in der Schweiz, als einen der Hauptautoren und Mitherausgeber gewonnen und da durfte ich dann ganz bescheiden irgendwo im hinteren Drittel des Buches auch ein bisschen was beitragen. Aber der Sticker Nobelpreisträger Insight war durchaus sehr verkaufsfördernd.
Na, Insight hast du, weil du im letzten Drittel was bei, also nicht der Stiglitz, sondern diese Seiten Insight waren dann für den Nobel. Nein, lass mal das Ganze, aber ja. Dann habe ich noch ein Stichwort, Sport, noch einmal muss ich zurück. Du warst Ethikberater für Swiss Olympic Association. Kann man sich vorstellen, was die machen, aber was macht ein Ethikberater dort?
Naja, wir haben bei uns würde das heißen das Olympische Komitee, in der Schweiz heißt das halt Swiss Olympic, und haben da Workshops gemacht, quer über alle Sportarten hinweg, von Eishockey bis Leichtathletik, und haben die ethischen Faktoren im Sport beleuchtet. Ja. Und das beginnt jetzt bei, du hast vorher angesprochen, der ökologischen Seite im Stadionbau und so weiter, reicht aber letztlich bis zum Fairplay am Spielfeld.
Spannend, spannend.
Und da haben wir versucht eben zu sensibilisieren und aufzuzeigen, wo spielt die ethische Musik für den Sportler, für die Sportlerin.
Letzte Frage noch inhaltlich und dann kommt noch meine klassische Schlussfrage. Die RFU, ich denke, da kommen ja immer neue Cases auf euch zu, neue Investoren, neue Asset-Classes vielleicht auch, die man sich anschauen kann. Wie weit sind wir auf dieser Reise und wie groß ist mittlerweile der Mitbewerb, national und international, eher international? Ich höre von manchen Unternehmen, dass sie zu viele Anfragen bekommen von selbsternannten Nachhaltigkeitsexperten, was Ratings oder so betrifft. Wie geht es einem da als, wie soll ich sagen, als Urgestein?
Ich würde mal sagen, dieser Nachhaltigkeits-Research-Markt ist ein bisschen wie die Luftfahrtsindustrie. Da gibt es einige wenige ganz große, die bauen alles, vom Regionaljet bis zum Großraumflieger. Und dann gibt es aber eine Anzahl von kleineren und mittleren, die sich in irgendeiner Weise spezialisieren. Ne? Sei es räumlich, sei es von den Asset-Klassen her. Aber wir spüren schon seit einigen Jahren sowas wie einen Konzentrationsprozess. Und viele internationale Akteure haben begonnen, sich die Pioniere der Szene zusammenzukaufen und haben diesen Markt als Opportunität erkannt.
Bis auf ein gallisches Dorf namens RFU, ne?
Bis auf ein gallisches Dorf.
Der verkauft nicht, genau. So, Werdegang Karriere Podcast. Wir haben jetzt über dich gesprochen. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Zum Schluss immer meine Frage noch. Ein Tipp für junge Menschen, die in den Bereich, in dem du tätig bist, jetzt jobmäßig einsteigen sollen, weil ich glaube, gerade dieser Bereich kann auch wirklich eine Passion sein vom Interesse her oder auch von der Bedeutung her. Welche Jobs gibt's da nachher bei den Unternehmen, bei so Leuten wie euch oder so? Was wäre dein Tipp? Wie kriegt man da am besten an Fuß in die Tür?
Da hat sich viel verändert. Ja. Also ich unterrichte schon seit über 20 Jahren an diversen Fachhochschulen. Und allein der Typus des Studierenden und die Karriereperspektive, die man hat, ist heute eine viel, viel bessere. Spätestens seit sich die Europäische Union mit der ganzen Regulatorik des Themas Green Finance angenommen hat, sind das Jobs, die enorm wichtig sind, die in der Anzahl, in den Anforderungen steigen. Und es gibt eigentlich kaum mehr ein größeres Unternehmen, das nicht eine Stelle oder eine Abteilung zum Thema Nachhaltigkeit, CSR, Reporting, Compliance mit der Regulatorik und so weiter aufstellt.
Dann stoppe ich mit super Aussichten am Jobmarkt, wenn ich es richtig verstehe. Und es ist eigentlich eh klar, das ist ein Megatrend, der ist da, der bleibt uns und das ist auch gut so. Lieber Reinhard, vielen Dank, dass du zu mir ins Studio gekommen bist. Das war eine Highlight-Folge für mich, die Verbindung Sport und Wirtschaft, immer leibend natürlich, brauche ich nicht sagen. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank, war mir eine große Freude.
Tschüss und Baba.